Das hört sich aber nach Arbeit an hier. Hey Marc, bist du fertig?
Marc?
Ja, Entschuldigung, ich bin so konzentriert auf meine Arbeit. Was denn?
Na, ich wollte dich gerade fragen, ob du fertig bist, aber naja, so wie ich das hier
fast. Sehe. Na, fast halt. Fast.
Marc, da ist gar nichts fertig. Du hast doch zu mir gesagt, du kannst nehmen. Du wolltest.
Ja, kann ich auch.
Ja.
Entschuldigung.
Aber langsamer als andere.
Aber wir sind doch auf der Zielgeraden. Entschuldigung.
Ja, Marc, ich brauche das heute Abend. Du hast gesagt,
alles fertig.
Marc, ich muss heute Abend noch dieses Faschingsfest.
Ja.
Du hast gesagt, du nähst mir ein richtig tolles Kostüm.
Jetzt geht das schon wieder los. Immer dieses Kritisieren. Dann kauf dir doch deinen Scheiß für 10 Euro irgendwo.
Ja, und das ist ja genau der Punkt. Das wollte ich ja eben nicht machen.
Also bitte.
Ich will eben nicht genau das machen, dieses Fast Fashion für 10 Euro.
Ich gebe mir jetzt hier Mühe, dir was zusammenzunageln, wo alle heute Abend sagen, oh, der Reis, na, das ist aber nicht von der Stange, oder?
Also das kann ich dir auf jeden Fall schon mal versprechen, dass die Leute das sagen. Oh, der Reis, was hat denn der da Feines an?
Ja.
Der hat nämlich dann gar nichts an, so wie es im Moment aussieht.
Das ist doch schon wieder böse.
Gib's mal her, ich probier's mal an.
Ja, bitte. Naja, du hast zugenommen.
Zugenommen heißt bei dir ein Arm ist länger gewachsen, oder wie?
Naja, du krempelst doch deine Ärmel immer hoch.
Willst du... Pass auf.
Ich bin kein Profi.
Ich lass dich jetzt.
Profi bin ich nicht.
Du bist kein Profi. Du hast es mir angeboten. Ich hab's offensichtlich mal wieder... Oh, ich muss mich ein bisschen entspannen. Willst du es lernen?
Was?
Ja, genau, was?
Du weißt doch gar nicht, was du da machst. Das ist eine Unterstellung.
Also willst du es lernen? Pass auf, ich kenne da zwei Leute, die sind richtig toll. Das sind tolle Menschen, die machen ein ganz tolles Magazin. Mit diesem Magazin lernst du nähen. Und zwar richtig und nicht hier so.
Ich nähe doch.
Ich lasse dich jetzt mal alleine da weitermachen mit deinem komischen Zeugs. Und ich glaube, was so mit die Maschine angeht, da können sie dir auch helfen, weil das sieht nicht so aus, als wäre das...
Ach, jetzt mach doch die Maschine nicht, das ist doch...
Wollen wir das machen? Willst du es lernen?
Ja, man kann okay, ja wir lernen es. Immer noch was dazu lernen.
Ich kümmere mich.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
So Carsten.
Ja.
Jetzt haben wir unsere Gäste da.
Ja.
Ich meine, ich bin immer noch nicht damit einverstanden, weil ich fand, es sah wirklich gut an dir aus, was ich für dich gemacht habe und dass der eine Arm ein bisschen kürzer war als der andere. Wie gesagt, guck mal hier. Jan, machst du mal bitte ein Foto, das können wir dann mal posten. Du hast wieder beide Arme hochgekrempelt, von daher wäre es völlig egal gewesen, ob der eine Arm kürzer oder der andere länger ist. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute eine Expertin und einen Experten zu diesem Thema geladen haben und dass wir es geschafft haben, dass sie den Weg zu uns gefunden haben. Und zwar ist es einmal die Rashana Rebecca Jennings. Hallo.
Hallo,
ich darf dich Shana nennen, hast du mir gesagt. Das kommt mir sehr entgegen. Und einmal Anastasios Ulgaris, genannt Tasso, wenn ich das richtig habe. Ja.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, wollen heute natürlich eingehen auf dieses Thema Do-it-yourself, nähen, wo kommt die Begeisterung her? Ich bin da auch wirklich sehr, sehr gespannt. Und vielleicht kaufen wir danach ja eine neue Nähmaschine, ja? Eine professionelle, Carsten.
Also ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid, weil ich glaube, der Marc, das haben wir alle gesehen, braucht echt Unterstützung da in dem Thema. Und ich glaube, besser als ihr beide könnt ihr den Marc nicht mitnehmen und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern helfen, denen es vielleicht schon seit ein paar Monaten oder Wochen in den Fingern juckt, auch mit sowas anzufangen, mit Nähen anzufangen. Ich selber kenne das Thema auch, ich bin da der beste Beispiel für, immer sehr schnell begeisterungsfähig für Themen und dann fehlt irgendwann so dieser Schwung, dann da zu bleiben, weil ich dann einfach nicht kann. Und darüber reden wir heute auch, ja, was es heißt, ein Schnittmuster von Buddha Style zu lesen, das ist nicht so ganz einfach. Also ganz toll, dass ihr da seid. Vielen Dank.
Ja, und um euch so unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen näher zu bringen, so mal ganz, ganz einfache Frage, Shana und Tasso, wollt ihr ein bisschen was über euch erzählen? Also wo kommt ihr her? Ist Nähen, wie wir das ganz oft ja schon bei unseren Gästinnen und Gästen hätten, ist das etwas, was schon sehr früh in eurer Kindheit Bestandteil eures Lebens war und das dann wirklich dann auch irgendwann daraus der Berufswunsch gewachsen ist? Shana, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen.
Ja, also tatsächlich ist es genauso, wie du gesagt hast. Ich habe schon in der Grundschule angefangen. Ich muss dazu sagen, ich war auf der Waldorfschule und ich glaube, die fördert von Haus aus sehr viel Kreativität und es wird Es wird ein großer Schwerpunkt auch auf das Werken, das Basteln und auch das Nähen gelegt. Also ich habe dort auch das Nähen dann gelernt und Stricken und Häkeln, also sämtliche kreative Techniken. Und die haben mich von Anfang an begeistert. Also ich habe auch sehr, sehr viel gemalt schon als Kind. Und sehr früh hat sich bei mir auch gezeigt, dass ich sehr gern figürlich male und dass es bei mir gar nicht so sehr um eine Geschichte geht, sondern tatsächlich auch um das, was die Figuren tragen. Mhm. Und so sind die Geschichten entstanden. Also das waren dann richtige Charaktere und ich habe Anziehpuppen gebastelt und meinen Puppen Klamotten genäht. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit schon als junges Mädchen mitverbracht und habe dann eben nach dem Abitur Modedesign studiert und habe einen Hintergrund im Design und bin dann danach, habe ich verschiedene Praktika gemacht, dann bin ich dann zu einer Lifestyle-Mode-Frauenzeitschrift gekommen und war im Moderessort, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und so habe ich auch sozusagen die journalistische Seite kennengelernt. Und bei Burda Style konnte ich dann im Grunde beide Leidenschaften verbinden, also das Handwerkliche und aber auch das Journalistische und die Moderedaktion. Und genau, inzwischen bin ich seit 2010 dabei, in unterschiedlichsten Positionen und habe genau mit Tasso zusammen seit 2016 die Chefredaktion.
Ja, sehr spannend. Danke für den schönen persönlichen Einblick. Tasso, wie sieht es bei dir aus? Ist das ein ähnlicher Werdegang?
Ja, relativ ähnlich. Ich war vielleicht ein verhaltensauffälliges Kind, weil ich meine Zeit mehr damit verbracht habe, irgendwelche Sachen zu malen und an der Nähmaschine meiner Mutter zu hängen, die hat sie, da war ich glaube ich 6 oder 7, es wurde ein unfreiwilliges Weihnachtsgeschenk von meinem Vater und dann stand diese Nähmaschine und meine Mutter dachte, okay, was soll ich jetzt damit? Und ich habe gemerkt, dass mir das Nähen oder die ich habe mich dann mit der Technik so ein bisschen befassen dürfen von der Nähmaschine und habe dann so spielerisch das gelernt und habe gemerkt, hey, das macht irgendwie Spaß, mich mit Textilien auseinanderzusetzen und war auch als Kind relativ künstlerisch talentiert, würde ich mal sagen. Also meine Freunde und meine Mitschüler im Kunstunterricht haben mich immer gehasst, wenn es dann hieß, naja, was hat jetzt Tasso wieder mitgebracht? Also wir sollten dann figürlich zeichnen und dann gab es dann irgendwelche Gemälde, mehr schlecht als recht, wenn man das jetzt betrachtet von meinen Mitschülern. Und ich dachte, na gut, ich kann ja mal die Erschaffung von Adam der Sixtinischen Kapelle irgendwie nachzeichnen. Alle dachten, okay,
der hat alles klar.
Alle Tassen im Schrank, das dachte meine Mutter auch, als ich dann Stunden und Nächte lang vor diesem Gemälde saß.
Wahnsinn.
Aber ich habe gemerkt, das macht mir irgendwie Spaß, mir macht figürliches Zeichnen Spaß. Und dann war das Thema Nähen gar nicht mehr so präsent und über einen Literaturkurs, ich habe dann auch Theater gespielt ganz lange, bin ich dann in die Kostüm-AG gewechselt. Und da hieß es auch, okay, jetzt muss man sich mit dem Medium auch Kostümbild und Setdesign auseinandersetzen. Und das fand ich sehr spannend. Und dann war so mein Berufswunsch, entweder werde ich jetzt Schauspieler, wo meine Eltern natürlich auch auf die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, oh bitte, mach was Ordentliches. Dann wollte ich freier Künstler werden, wurde jetzt nicht besser angenommen, das Thema. Dann haben wir uns dann irgendwann auf Design entschieden. Und ja, so bin ich zum Modedesign auch gekommen und habe das dann studieren dürfen. Und meine Eltern sind jetzt, glaube ich, ganz happy, dass ich auch meinen Beruf damit und mein Geld auch damit verbringen kann. Und ja, seitdem beschäftigt mich das Thema sehr eng. Ich habe dann klassisch nach meinem Studium bei verschiedenen Modeunternehmen mal angeklopft und geguckt, was da so los ist. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, so ein klassisches Modeunternehmen interessiert mich weniger, weil ich kann doch weniger mit meinen Händen machen, als ich dachte. Mhm. Und dann bin ich irgendwie zu Burda Style gekommen, das ist schon, sagen wir her, 2002, weil ich die Möglichkeit hatte, ich konnte mich auch nicht mal nie entscheiden, möchte ich Journalismus machen, möchte ich redaktionell arbeiten oder möchte ich bei einem, also klassischen Modezeitschrift arbeiten oder will ich jetzt im Modeunternehmen und mich für das Design aufopfern. Und durch das Burda Style Magazin, damals hieß es noch Burda Mode Magazin, hatte ich die Möglichkeit, eben beides zu machen. Bin dann als Redakteur da eingestiegen und die brauchten auch einen Redakteur, der auch entwerfen kann. Später habe ich dann auch eigene Projekte entworfen, dann später auch ein ganzes Heft. Und so kam das dann, dass ich da immer wieder so lange dabei war und diese Mischung zwischen Redaktion und Design von der Pike auf zu machen, ganz spannend fand. Und deswegen bin ich auch so relativ lange beim
Verlag. Und hast du das Bild noch?
Also von Ich habe das Bild noch. Und ich gucke es mir immer wieder an und denke mir, Gott, was du Nerd.
Würdest du uns das per Foto zur Verfügung stellen?
Ich muss mal gucken, ob ich das hier in München habe oder irgendwo im Kinderzimmer vergraben. Ja. Bei meinen Eltern, weil das könnte ich bestimmt nochmal.
Ja, das wäre cool.
Ich gucke mal, ob ich es finde.
Also bei dir war das offensichtlich anders, Marc. Du hast als Kind, glaube ich, nicht genäht.
Nee, genäht habe ich nicht, aber tatsächlich war ich vom Stricken ganz begeistert.
Oh, da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch von meiner Oma stricken gelernt. Wobei ich als Kind auch tatsächlich, und da frage ich mich wieder, warum das bei mir in dieser Funke nicht übergesprungen ist wie bei euch beiden.
Ja.
Ich habe bei meiner Mutter auch immer an der Nähmaschine mitgesessen und geguckt und dann wurde immer alles ausgebreitet und dann wurde mit so einem ich glaube mit so einem Kreidestein oder so wurde dann da nachgezeichnet und dann wurden Sachen genäht und das fand ich schon spannend, aber bei mir ist dieser Funke nicht übergesprungen, dass ich auch selber nähe.
Und dein angesprochenes Durchhaltevermögen. Also ich habe immer beim Schal bei der Hälfte aufgehört und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr.
Ja, das ist es. Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie aufwendig das tatsächlich ist, auch als Anfänger vielleicht da rein zu starten. Mich würde nochmal interessieren bei eurem Werdegang. Du, Shana, du warst ja auch in New York und in London. Wie schwer fällt es denn dann, wenn man so in New York, so in einer Modestadt, dann wieder zurückkommt? War das von vornherein klar, ich will nur kurz ein bisschen Erfahrung sammeln? Oder wie kriegt man da den Absprung dann wieder zurück nach Deutschland und nicht in der Modemetropole New York hängen zu bleiben?
Also bei mir war von Anfang an klar, dass das eine Station ist und dass ich da sozusagen nicht bleiben werde. Deswegen hat sich die Frage sozusagen gar nicht gestellt. Also das war von Anfang an sozusagen befristet. Ja, deswegen glaube ich, habe ich mich da gar nicht wirklich mit auseinandergesetzt, ob ich jetzt in New York oder London bleiben möchte. Das sind beides wahnsinnig inspirierende und faszinierende Städte. Ich glaube aber auch für ein gewisses Alter. Und ich glaube, da ist genau die Studienzeit das Richtige oder der Berufseinstieg. Für mein heutiges Leben mit Familie ist die Lebensqualität, und die ist mir auch sehr wichtig, doch insgesamt in München sehr viel höher, muss man schon sagen.
Kommst du gebürtig aus München? Tasso, du kommst nicht aus München, habe ich gerade erfahren.
Nee.
Ich bin in Starnberg geboren.
Ah, ja. Starnberg.
Genau.
Und wo kommst du her, Tasso?
Ich bin ganz unprätentiös in Nordrhein-Westfalen im Sauerland auf die Welt gekommen.
Im Sauerland.
Genau, als kleine Sauerländer Bockwurst geschlüpft.
Cool. Was euch vereint ist, ihr arbeitet jetzt beide bei Buddha Style. Auch da kommen wir nachher nochmal drauf. Es hieß früher Burda Moden. Eine ganz, ganz spannende Geschichte zu dem Heft. Gab auch einen tollen Fernsehfilm zu Ende Burda. Sehr, sehr spannend. Was ich tatsächlich interessant finde, dass ihr beide von vornherein gesagt habt, ihr habt mal reingeschnuppert in so Modehäuser. Aber das war euch nicht, das reicht euch nicht aus. Ist das immer noch so? Oder, ich meine, das ist ja bei vielen so. Jetzt bin ich 10 Jahre bei einem Magazin und irgendwann hat man vielleicht das Gefühl, jetzt ist mal der Tag, an dem was anderes kommt. Jetzt will ich euch nicht entlocken, dass ihr auf dem Absprung seid, das hoffen wir natürlich nicht, sondern dass ihr noch weiter, das erfolgreich weitermacht. Das
ist mein letztes Interview.
Aber juckt das ab und zu nochmal oder sagt ihr, ich habe ja hier alles, was ich eigentlich machen will mit dem Magazin. Ich habe die Kreativität, ich habe das Journalistische.
Also ich für meinen Teil, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, mich zieht es nicht in ein Modeunternehmen. Tasso hat es vorhin auch kurz angesprochen. In der Industrie ist man halt wahnsinnig spezialisiert zum einen. Also da ist jeder verantwortlich für einen Bereich. Und man hat natürlich wahnsinnig viele Einschränkungen. Die Kleidung, die hergestellt wird, muss produzierbar sein. Da ist auch ein extremer Kostendruck dahinter. Und das kann die Kreativität fördern. In den meisten Fällen ist es aber einfach ja sehr limitiert, welche Möglichkeiten man hat. Und das Schöne wirklich, also wir sprechen ja jetzt sozusagen aus der Perspektive, das Produkt zu erstellen, sind wir bei Buddha Style wahnsinnig frei. Weil das, was wir machen, ist eine Inspiration, ist eine Anregung. Was die Kundin daraus macht, steht ihr offen. Und wir haben nicht die Vorgabe, das darf nur 2 Taschen beinhalten oder Reißverschluss geht nicht, ist zu kostenintensiv, sondern wir können wirklich die Funktionalität mit reinbringen und alles, was wir tun, ist ja ein Vorschlag. Also die erfahrene Näherin, die kann das für sich individualisieren und anpassen. Und wir tragen auch nicht zu dem Überkonsum in dem Sinne bei, was mir jetzt für meine persönlichen Werte auch total wichtig ist.
Ganz wichtiger und interessanter Punkt, auf den wir nachher nochmal eingehen wollen.
Ne? Genau.
Ja, und so geht es mir, glaube ich, auch ein bisschen. Ich glaube, ich würde nicht mehr in ein Modeunternehmen gehen wollen, außer es ist wirklich ein anderer Mindset da und es ist ein wirklich nachhaltiges Modeunternehmen, was dann auch schon wieder sehr komplex ist. Da kommen wir, glaube ich, später so ein bisschen drauf.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, irgendwann, wenn ich nicht mehr beim Verlag arbeite, vielleicht selber eine kleine Kollektion zu machen, weil ich dann das einfach steuern kann. Also wirklich kleine Teile, so eine Bestellgeschichte. Also ich glaube, ich könnte mich nie nicht mehr mit Mode beschäftigen, aber zu einem anderen Magazin in der jetzigen Perspektive oder zu sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt noch Karriere in Paris, Mailand oder sonst was machen, wäre ich raus, auch einfach aus den Gründen. Klar, der Lifestyle ist mir gerade auch wichtig und meine Vision und meine Prioritäten haben sich auch geändert und ich mache das gerne, was ich mache und wird sicherlich Teil meiner DNA bleiben, aber dann irgendwie auf einem anderen Segment.
Ich verstehe schon. Erinnere dich mal an Markus Schwertl, da hatten wir das Thema Gaming, das war das Gleiche. Er hat auch gesagt, naja, wenn ich jetzt bei einer Spielefirma bin, dann habe ich halt eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Gesamten. Und was ich so schön finde, eben wenn ich in einer journalistischen Funktion bin, dann habe ich halt 360 Grad, also alles, was mich zu dem Thema irgendwie berührt, kann ich machen und bin, so wie du es ja auch gesagt hast, Shana, nicht so eingezwängt irgendwie.
Genau, das ist ein schöner Vergleich. Also wir arbeiten ja wirklich, wie man es auch im Studium lernt, von der Idee über das Konzept, die Recherche, die fertige Kollektion und nachher auch die Präsentation. Also bei uns spielt ja wirklich auch die Präsentation eine große Rolle. Wir machen aufwendige Fotoshootings und in der Ausgabe selbst wird das Ganze auch noch mit Service drumherum versehen. Also der ganze Lifestyle im Grunde wird gezeigt und diesen 360-Grad-Blick und die Möglichkeit, ein Produkt wirklich von der Idee bis zum fertigen Endergebnis zu begleiten, die ist schon einmalig und mit auch ein Grund, warum wir ein sehr beständiges Team haben, beständiges und treues Team.
Mhm. Also ich finde das super, also ich finde das total toll. Tasso, Funktionsbeschreibung Content Director und Creative Director. Schöne Anglizismen. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen näher bringen, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Was sind also eure Aufgaben? So ein bisschen habt ihr das ja schon skizziert, aber vielleicht kann man da so noch ein bisschen differenzieren zwischen diesen beiden Aufgaben.
Ja, als Creative Director, sprich mal zuerst mal für mich, bin ich dafür zuständig, natürlich alle Kreativprozesse zu begleiten. Und da wir jetzt als Border Style nicht nur ein Magazin herausgeben, sondern quasi auch als Modemarke und als Brand agieren, ist es dann quasi wichtig, ich bin dann vor allem für die Kollektionsprozesse zuständig, in dem Designaspekt, aber auch dann für die Magazine, für die Chefredaktion. Also eigentlich ist es eine Mischung klassischerweise aus Creative Director im Modebereich und eben auch Chefredaktion für die Magazine und für die Bereiche, die wir machen. Und steuere alle Angelegenheiten, die sich mit um die Mode kümmern und wie die Marke auch modisch nach außen tritt. Eben für die Hefte, eben für die Einzelschnittmusterkollektion, das ist ja auch ein wichtiges Standbein bei uns, kommen wir später vielleicht bei der Historie drauf, dass es auch ein wichtiges Fundament des Verlags war, also nicht nur Magazine zu publizieren, sondern auch Einzelschnittmuster, die noch mit zu unserem Geschäftsmodell beitragen. Und ja, das ist meine Hauptaufgabe, quasi die modischen Inhalte von der ersten Idee bis über die Erstellung Fotoshootings. Ich bespreche das Thema auch mit der Moderedaktion, mit der Modechefin, die dann die Shootings ausweitet. Und da agieren wir Hand in Hand, denn Shana kümmert sich dann als Content Director um die Themen, die so ein bisschen diese Mode umkapseln und zusätzlichen Content geben, oder? Habe ich das richtig gesagt? Ja.
Genau. Wir haben ja auch mehrere Produkte, also bei der Border Style richten wir uns vorwiegend an erfahrene Näherinnen und eben Kundinnen mit Expertise. Dann haben wir aber auch noch die Border Easy, die ist wirklich für die Näheinsteigerinnen und die Border Kids. Und da tatsächlich haben wir uns auch ein bisschen aufgeteilt und unsere ursprünglich sozusagen klare Trennung aufgebrochen. Da kümmere ich mich auch um das Design und darf auch entwerfen. Also ganz aufgegeben habe ich es noch nicht. Genau, also ich entwerfe auch unsere Kids-Kollektionen und unsere Kinderthemen und Hefte. Und genauso für die Border Easy bin ich auch inhaltlich und was die Kollektion betrifft verantwortlich. Also da haben wir uns schon ein bisschen nach Nählevel auch aufgeteilt.
Das ist schon cool, ne? Wenn man sagt, so, ich habe eine Idee für eine Kreation oder für ein Kleidungsstück, sage ich jetzt mal, und dann ist das im Heft und dann wird das begeistert nachgenäht von den Kundinnen und Kunden. Das ist schon spannend, ne? Aber ich frage mich da jetzt, ihr seid wieder so ein wunderschönes Beispiel für, ich habe mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bleibt da noch Zeit für andere Hobbys und andere Leidenschaften? Du, Shana, hast gerade erzählt, du hast Familie, das heißt Kinder, das ist ja schon mal wieder sehr zeitintensiv.
Ist es tatsächlich und ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und was jetzt sozusagen ein neues Hobby ist, und ich glaube, das ist sozusagen mit dem Mama-Werden, aber auch in der Corona-Zeit entstanden, ist das Kochen. Das hat jetzt auch wieder Analogien sozusagen zum DIY, aber das ist, wenn ich jetzt so ein weiteres Hobby nennen muss, dann würde ich tatsächlich das Kochen nennen. Genau. Okay. Da habe ich mich lange Zeit nicht so sehr mit beschäftigt, jetzt aber verstärkt und sehr gerne.
Und hast du neben deiner Leidenschaft für Kaffee?
Ja, ich bin ja Kaffee-Junkie, haben wir gerade schon besprochen und ich habe ja gerade auch einen neben mir stehen. Ich liebe es zu einem zum Reisen, also das inspiriert mich auch, immer wieder neue Sachen zu entdecken. Ich habe auch, also mein Background ist griechisch, meine Eltern sind in den 60ern nach Deutschland gekommen und dementsprechend fühle ich mich auch nach Griechenland sehr hingezogen und kann da sehr viel Zeit verbringen. oder verbringe es sehr gerne, weil mich das Land auch sehr inspiriert und mir auch neue Ideen gibt. Und so ein bisschen Griechenland hat auch so eine Rolle gespielt. Ich habe ja gesagt, ich habe früher gerne Theater gespielt. Ich habe leider nicht die Zeit, weil ich einfach auch terminlich so eingespannt bin. Und bei Theateraufführungen in so einer Laiengruppe mitzuspielen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Aber ich habe über diese Griechenland-Connection tanze ich seit ein paar Jahren traditionelle griechische Tänze. Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an. Aber ich finde es ganz spannend, weil ich mich damit auch, also mit der Thematik auseinandersetzen muss. Wie waren diese Tänze? Und das sind alles Tänze, die quasi in der Vergangenheit entstanden sind. Und da muss ich mich auch mit kulturhistorischen Sachen beschäftigen. Wie waren damals die Trachten? Wie sahen die aus? Jedes Dorf, weil Griechenland so zerklüftet ist, jedes Dorf, jede Küstenregion hat ihren komplett eigenen Stil und, und. Also da kann ich mich auch noch ganz viel mit Modegeschichte beschäftigen, kann dann tanzen. Das ist für mich ein toller Ausgleich, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie das geht. Ich hatte mal von meinen Eltern so ein paar Tanzschritte erklärt bekommen, aber das ist sehr vielseitig. Ich war echt ein totaler Anfänger und ich fand es schön, mich mal komplett auf was Neues fokussieren zu müssen und dadurch kann ich mein Gehirn auch schalten. Das ist ein bisschen wie so eine Therapie für mich auch.
Cool. Lässt du dich da ab und zu mal inspirieren, dann auch zu Entwürfen für das Heft?
Ja, total. Wenn wir auch so über mal Ethno-Themen sprechen oder so Sachen, die so ein bisschen mit Handarbeit zu tun haben. Dadurch, dass ich mich damit auseinandersetze, entdecke ich auch neue Handarbeitstechniken, die vielleicht verloren gegangen sind oder die ich wieder so ein bisschen reaktivieren kann. Und da lasse ich mich schon wieder inspirieren, total. Mhm.
Vielen lieben Dank erstmal für diesen Bereich, dass du uns so schöne Einblicke auch in euer Leben neben dem Business. Aber wie so oft, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, sind die Grenzen ja fließend. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht, das ist Arbeit, also abschalten ist schon wichtig. Aber wie trotzdem,
bei uns beiden, ne?
Ja, genau. Das ist halt ja klar. Genau, wie bei uns beiden. Also kommen wir doch mal zu Border Style. Ja, also du hast es schon gesagt, Carsten, in den 50er Jahren gegründet. Ja, und vielleicht mögt ihr beide, ist eigentlich Shana oder Tasso, ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Also nehmt uns mal so ein bisschen mit. Was waren damals die Gründe, warum Ende Border sich dazu entschieden hat, so ein Magazin zu machen? Sicherlich ganz andere Voraussetzungen, auch wirtschaftlich für die Menschen, die in der Zeit gelebt haben. Was waren so die Gründe und wie ist das jetzt über die Jahre gewachsen? Du hast schon ein bisschen über diese Produktdifferenzierung, Shana, gesprochen. Also wir haben was für Profis, wir haben was für Anfänger und Kids. Aber nehmt uns doch bitte so ein bisschen, lass uns eintauchen in die Historie von Border Style.
Ja, das fange ich vielleicht mal an, denn ich bin auch dazu auserkoren oder darf das machen, was ich ganz schön finde. Wir feiern ja nächstes Jahr unser 75-jähriges Firmenjubiläum. Das heißt, wenn wir jetzt, ich bin jetzt nicht der Beste in Mathe, deswegen habe ich mich fürs Design entschieden, mal nachrechnet. 1950 ist demnach die erste Ausgabe der Border Moden damals, hat die Welt erblickt, wurde damals gedruckt. Und es war eine relativ vielleicht opportunistische und emotionale Entscheidung von der Ende Border, von unserer Verlegerin. Man hat sie ja, du hast ja den Film angesprochen, da hat man es so ein bisschen ganz schön gesehen. Ich glaube, das war eine Ehe mit Höhen und Tiefen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das jetzt so sagen möchte, die Mätresse von damals, von dem Senator, hat einen eigenen kleinen Modeverlag. Das hat unsere Verlegerin nicht so gefallen. Und sie hat sich für das Thema interessiert und dachte, okay, komm, du machst, was du willst. Das war eine klassische Druckerfamilie, die hatten ja kein klassisches Verlagsgeschäft. Und hat dann 1949 diesen Verlag übernommen, der tief in den roten Zahlen war. Und hat es dann innerhalb weniger Jahre geschafft, daraus einen lukrativen Verlag zu generieren. Und so ging das halt los, dass sie 1950 anfing, in einem Hinterhof, ihre Vision aufs Papier zu bringen und auch zu drucken, dass sie sagen konnte, sie hatte jetzt einen ganz guten Lifestyle erreichen können, dadurch, dass sie jetzt, dass die Familie relativ vermögend war und sagte, naja, warum kann ich mir die schönen Modelle von Paris und Mailand und sonst wo erlauben können? In der Nachkriegszeit war das sicherlich nicht so. Ich möchte jeder Frau diesen Modetraum erwirklichen können. Ich möchte jeder Frau im Nachkriegsdeutschland ermöglichen, sich wieder schöne Sachen zu nähen. Und war dementsprechend auch total wichtig, für diese ganze Nachkriegsgeneration wieder eine Vision zu geben, wieder die Leute zu animieren, also für sich, für ihren Bereich, den Aufbau auch der deutschen Wirtschaft wieder voranzutreiben, weil sie einfach wieder Frauen glücklich machen konnte. Und ja, so hatte sie dann damals 1950 mit einer wirklich für heutige Verhältnisse, für so ein erstes Blatt, einer absurden Auflage von 100.000 Exemplaren, hat sie alles auf eine Karte gesetzt und hat dann 1950 die erste Border Moden rausgebracht. Und das Highlight war eben, oder die Idee, die dahinter stand, durch diesen Schnittbogen, durch diesen Redelbogen, damals konnten alle Frauen gut nähen, das war einfach Bestandteil der Erziehung. Sicherlich auch ein paar Männer, aber das war einfach ein Frauenthema. Ja, und konnten sich dann aus ihren alten Stoffen, die sie vielleicht noch hatten, aus Resten und Co. wieder ihre Sachen nähen. Und so ging das dann aufwärts. Also 1950 war so das Gründungsjahr.
Extrem spannend, ne? Und doch extrem mutige Entscheidung, finde ich, für die damalige Zeit.
Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist es angeschlagen wie eine Bombe. Das war der Zahn der Zeit. Die Auflage war innerhalb von wenigen Tagen vergriffen. Das musste sogar nachgedruckt werden. Und so hat sich das dann immer wieder weiter manifestiert. Also zum Beispiel 10 Jahre später hat die Burda, so wurde es damals genannt, sogar eine Auflage von 1,5 Millionen in Deutschland gehabt. Und das war die Möglichkeit, dass auch der Burda Verlag und die Burda Familie überhaupt durch diesen tollen Erfolg dieses Magazins in das Verlagsbusiness einsteigen konnten. Und das war auch so das Fundament für alle weiteren Burda-Titel. Im Ausland ist Burda natürlich bekannt für das Burda Modenmagazin, für Burda, für Schnitttechnik, für Mode. Und in Deutschland war es, glaube ich, auch der Grundstein für den Verlag oder für das Verlagswesen.
Jetzt hast du gesagt, zur Entstehung, Enne Burda wollte auch für alle Frauen es ermöglichen, Kleidung nachzunähen. Gilt das heute auch noch in Teilen für diesen ursprünglichen Gedanken? Also was ich sagen will ist, konnte Enne Burda mit ihrem Auge sehen, okay, aus Mailand kommt jetzt so ein Look und ich versuche den genau so in mein Schnittmuster zu bringen, dass man den nachnähen kann. Heutzutage, wenn ich mir vorstelle, du siehst von Karl Lagerfeld, sag ich mal, jetzt ein tolles Kleid, da kannst du ja nicht einfach hergehen und sagen, ich mache jetzt ein Schnittmuster, das genau dieses Kleid nachnähen lässt. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie rechtliche Vorgaben, oder? War das früher anders als heute oder macht ihr das teilweise auch, dass ihr sagt, wir haben eine Kooperation mit einem großen Modehersteller mal in einer Heftfolge und da haben wir die Möglichkeit, mal so ein Kleid auch nachnähen zu lassen?
Ja, also tatsächlich haben wir auch Designerschnitte immer wieder in den Ausgaben und weil du gerade Karl Lagerfeld ansprichst, er tatsächlich war auch eng verbunden mit Enne Burda und war auch schon, ich glaube, mehrmals Gastdesigner für Burda Moden damals. Also wir haben auch wirklich sehr prominente Designer schon in den Ausgaben gehabt. Ja, und das Thema Copyright bei modischen Inspirationen, das ist natürlich eine extreme Grauzone, weil vieles hat seinen Ursprung dann in der Geschichte und der eine inspiriert sich beim anderen. Das ist oft gar nicht so klar, wer jetzt sozusagen der Urheber ist, aber wir kopieren jetzt natürlich nicht eins zu eins geistiges Eigentum anderer Designer. Aber natürlich inspirieren wir uns an modischen Ideen und Konzepten. Das machen wir schon. Ja.
Ich muss noch eine Frage stellen, Marc. Du guckst.
Darf ich? Nein.
Ich finde das spannend, weil Tasso das gerade gesagt hat. Früher gehörte das ein bisschen zur Erziehung auch dazu, dass gerade die Mädchen auch nähen konnten. Ja, und das ist ja heute jetzt nicht mehr unbedingt so, dass man zu Hause seinen Kindern Nähen beibringt. Hat ja vielleicht damals einen anderen Hintergrund, als es heute der Fall ist. Deswegen ist ja dieses Do-it-yourself auch irgendwie ein großes Thema nach wie vor. Aktuell ja sowieso sehr stark. Aber früher war es ein bisschen eine Notwendigkeit vielleicht auch zu nähen. Und das ist ja vielleicht heute nicht mehr so. Gerade das Stichwort Fast Fashion, da bin ich mit 10 Euro für ein Kleid für meine Tochter wahrscheinlich günstiger, als wenn ich es selbst nähe.
Genau, also heutzutage ist es viel mehr eine bewusste Entscheidung und auch eine Leidenschaft und ein Hobby, viel mehr als es damals war. Und ich glaube, damals ging es noch mehr um das Endprodukt, also sozusagen der Weg dahin war nicht so relevant, wie er heute ist. Heute gibt es auch immer wieder diese Sprüche, Nähen ist mein Yoga und es ist eigentlich eine ganz schöne Analogie, weil es wirklich sehr meditativ ist und für viele auch eben ein schöner Ausgleich zum Alltag. Und da steht natürlich auch das Endergebnis, also die Klamotte, von der ich dann hoffentlich jahrelang was habe im Vordergrund, aber auch dieser Entstehungsprozess. Und was du auch angesprochen hast, sozusagen, dass Nähen kein Allgemeingut mehr ist, das merken wir natürlich auch. Und das hat natürlich auch einen starken Einfluss darauf, wie wir unsere Produkte herstellen. Wir müssen den Kundinnen und Kunden heute das Nähen beibringen teilweise. Deswegen haben wir auch die Einstiegsprodukte bei Burda Beginner angefangen, aber dann eben auch als Abo-Produkt die Burda Easy, die sich wirklich an Einsteiger richtet und Schritt für Schritt erklärt und die Leserin an die Hand nimmt.
Das ist gut, da sind wir jetzt schon bei dem Punkt, Marc. Du glaubst ja von dir, du bist kein Einsteiger, sondern du kannst es.
Ich möchte auch mal einhaken, wenn ich darf.
Aber du kommst da nicht von weg.
Nein, ich komme da nicht von weg.
Du kommst da nicht von weg.
Immer in die Wunde rein und Salz auch noch rein, gerne Salz rein. Nee, aber was ich sagen wollte, da haben wir ja quasi etwas gemeinsam, ihr verbindet es ja. Also wir sagen ja auch immer, lesen, das bewusste Kaufen eines Magazins, sich eine Auszeit nehmen, Entschleunigung. Da habt ihr quasi zwei schöne Themen miteinander verbracht. Also ich habe einmal das Heft, durch das ich mich inspirieren lassen kann und am Ende des Tages natürlich auch konkrete Anweisungen, was ich machen kann, plus das Nähen. Ne? Also diese Themen des
Wir nennen das ja immer digitalen Detoxen. Das verbindet euch ja genauso wie wir, unsere Leidenschaft vom Leben, vom Regal stehen, sich die Cover anzugucken, um sich bewusst etwas zu kaufen. Das eint uns, glaube ich, da in diesem Bereich. Und ihr verbindet das wunderbar miteinander, finde ich. Schon cool. Entschuldigung, jetzt darfst du mir...
Ja, es geht ja nicht nur um dich, es geht ja um alle, die sagen, ich hätte da schon Bock drauf, weil es mich auch nervt, ja, dieser Überkonsum draußen. Ich möchte jetzt mich mal wieder konzentrieren auf eine Sache und nicht nur mit dem Handy irgendwas machen. Aber was würdet ihr einem Marc, ja, oder auch mir als Einsteiger empfehlen? Also wo fange ich da an? Klar, ich brauche wahrscheinlich eine Nähmaschine. So, also was ist so ein Einsteigerset neben natürlich eurem Magazin?
Also tatsächlich, man kann auch ohne Nähmaschine nähen. Es gibt auch kleine Einstiegsprojekte, die man mit der Hand umsetzen kann. Weil sich eine Nähmaschine anzuschaffen beim ersten Versuch ist natürlich eine Hürde und eine Herausforderung. Wenn man aber mit einer Nähmaschine starten möchte, dann würde ich wirklich mit unseren Burda Beginner Produkten empfehlen anzufangen, weil die auch durch Videoanleitungen begleitet werden können. Also da haben wir wirklich so ein richtiges 360-Grad-Paket im Angebot. Viele sind heutzutage gar nicht mehr so gewohnt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu lesen und nachzuvollziehen und tun sich leichter, einem Videoformat auch zu folgen parallel. Und deswegen haben wir das sozusagen beides angeboten. Und es ergänzt sich ganz gut. Mhm. Und dann natürlich die Burda Easy. Es gibt aber auch Näherinnen, die mit der Burda Style starten. Das halte ich jetzt persönlich. Ihr habt ja auch schon eure Erfahrungen mit dem Redelbogen gesammelt, habe ich gesehen.
Ja.
Für mutig. So
ja, das ist ein gutes Stichwort, weil es jeder, der mal diesen Bogen ausgepackt hat, man ist einfach...
Landet in der Burnout-Klinik.
Oder so, was genau. Das ist so, früher gab es so, das kenne ich noch als Kind, so ein Buch, da musste man sich ganz lange konzentrieren.
Ach, und dann wurde das Bild.
Und dann kam da plötzlich so ein Bild raus. Und das habe ich auch probiert mit dem Redelbogen.
Das magische kam aber kein Bild. Auge.
Ja, genau, das magische Auge.
Da
passierte nichts, weil das ist ja schon, also das wäre so mein Tipp, ja. Fangt nicht mit dem Redelbogen an, weil ich glaube, das ist ja Wahnsinn. Da kommt ja mal gar nicht mehr dann zurecht. Also Nähmaschine verstehe ich, weil das ist dann ein Invest. Was kostet so eine Nähmaschine? Wahrscheinlich so um die 500 Euro, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Einstiegspreislage. Ja, ja, da nach oben sind auch wieder keine Grenzen wie offen. Bei den Autos auch. Ja, Grenzen sind offen. Aber ich glaube, mit 400, 500 Euro ist man als Startermaschine ganz gut dabei, wenn man sie neu kaufen möchte.
Halten wir fest, es ist auch schon ein Invest, was das Monetäre angeht. Und es ist auch ein extrem zeitintensiv, glaube ich, muss man schon sagen. Also man kann nicht. Also ich habe eine Nachbarin von uns, hat mal meinen Kindern zwei ganz tolle Pullover genäht. Da war ich echt wieder begeistert. Das hat auch nicht lange gedauert, hat sie gesagt, sahen wirklich toll aus. Ich denke, Wahnsinn. Das möchte ich auch können, aber ich habe da dieses Durchhaltevermögen.
Deine Nachbarin, hast du so viel Lob übrig. Für mich nur Spott und
Hohn. Ja, weil da hat es halt funktioniert.
Ich habe es auch mit Liebe gemacht.
Da sieht es gut aus.
Aber die Intention war Liebe.
Ja. Ja. Ihr macht uns auch sehr neugierig auf dieses Werkstück.
Ja, das möchte ich gerne mal sehen.
Ja, das bekommt ihr zu sehen.
Okay. Ja, und wir mussten natürlich auch, also Sean hat es ja schon gesagt, das Thema Education, das Thema, wie bringt man jemanden, der noch vielleicht noch nie mit einer Nähnadel irgendwas gemacht hat, dazu. Und eben diese Beginner-Sachen sind ein ganz gutes Projekt, um einfach mal eine Haptik und einfach mal auch zu gucken, was ist denn so wichtig, wie kann man das machen. Aber eben auch im Gegensatz zu dem Burnout-Schnittbogen gibt es ja bei, gibt es ja in der Burda Easy, ist es ein Einzelschnittmusterbogen. Das heißt, die Schnitte sind einzeln draufgelegt, in der jeweiligen Größe kann man es quasi ausschneiden. Das heißt, da hast du diesen Aha-Effekt, aha, ich weiß, wie eine Bluse aussieht und ich sehe diese Teile jetzt nebeneinander gelegt und sage, aha, ich kann jetzt an den Konturen in meiner Größe ausschneiden und muss nichts mehr rauskopieren.
Das genau, ist also auch so ein Convenient Wir unterscheiden Faktor. Immer zwischen dem Redelbogen, da überlagern sich die Linien und dem Einzelschnitt, der wirklich keinerlei Überlagerungen der unterschiedlichen Modelle hat.
Und dementsprechend ist es dann einfacher. Also kann man sich
ja, aber das ist doch jetzt logisch. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, dass ja, der Schnittbogen.
Habe ich gemerkt, dass du das.
Dass der Schnittbogen ja auch für unterschiedliche Größen gemacht sein muss. Darüber habe ich zum Beispiel gar nicht nachgedacht.
Das auch. Und Elle Burda musste damals irgendwie gucken, wie viel. Ich glaube, da waren es 40, 50, sogar 60 Modelle. Die mussten natürlich irgendwie zu Papier gebracht werden. Ja. Und so ein Riesenschnittmusterbogen, dass sich die Schnitte nicht übereinander lagern, das wäre einfach in den Zeiten aus Papiermangel, schwer, Versand, kennen wir alle das Thema, das wäre auch nicht möglich gewesen. Deswegen war die Idee, die Schnitte übereinander zu legen und durch verschiedene Konturen die verschiedenen Modelle zu kennzeichnen. Das war der Gamechanger damals.
Und was, glaube ich, für den Einstieg auch total wichtig ist, ist, dass man sich ein Projekt oder ein Werkstück vornimmt, was schnell umsetzbar ist. Mhm. Ich glaube, da ist ein schnelles Erfolgserlebnis einfach ganz wichtig, dass man auch Lust bekommt und sieht, was habe ich geschaffen. Da bieten sich auch immer Accessoires sehr gut an. Ich würde nicht direkt mit einer komplizierten Klamotte starten. Und je mehr Erfahrung und Expertise man gewinnt, desto schöner ist es dann auch, wenn man wirklich so ein großes Projekt sich vornimmt, was man auch nicht so an einem Stück durchnäht, sondern das wird dann ja über Wochen teilweise gezogen und immer wieder dran weitergearbeitet. Und das ist ja wirklich auch sehr viel feine Detailarbeit. Ja. Ganz meditativ sein kann.
Das ist es eben, so Feinarbeit. Ne? Du musst das abstecken. Bei Marc fängt es ja schon an, bei der falschen Maßabnahme.
Weil du so gezappelt hast.
So, da geht es ja schon los. Dann muss man die Schnittmuster auf den Stoff mit Nadeln festmachen, ausschneiden. Also da muss man schon auch Geduld mitbringen. Ne? Vielleicht ist das auch so das Thema bei mir, dass das nicht so gut funktioniert. Weil geduldig bin ich nicht.
Aber das hat ja Shana gerade erklärt. Das ist ja genau der Sinn.
Ich weiß.
Ja.
Ich weiß.
Ja.
Wir bringen euch schon noch zum Nähen.
Also ja, gebt ihr Nähkurse?
Also wir jetzt persönlich nicht. Wir sind wirklich eine reine Redaktion, aber wir haben tatsächlich sozusagen Partner-Nähkurse, die mit unseren Produkten arbeiten.
Ja, cool.
Was natürlich für uns auch schön ist, weil die Kundin oder der Kunde so gleich lernt, mit diesem wirklich sehr komplizierten Redelbogen oder auch Einzelschnittmusterbogen umzugehen.
Tja,
wäre damit etwas für dich.
Ja. Aber die Frage, wenn jetzt dem, so wie Carsten, der so kritisch guckt, das letzte Argument aus eurer Sicht, Tasso, Vorteile von DIY-Kleidung im Vergleich zu gekaufter Mode. Ich schaffe mir Unikate. Ist das auch so vielleicht so ein Stück weit etwas?
Ich glaube, ja, ich schaffe mir Unikate. Ich schaffe mir vielleicht auch, wenn ich einen schönen Nähskill habe, auch Sachen, die ich vielleicht nicht im Handel finde oder vielleicht in der Preisrange so weit weg ist, dass ich mir das vielleicht auch nicht leisten möchte oder leisten kann. Zum einen ist es, glaube ich, was DIY an sich so wichtig macht, ist es in unserer digitalen Welt, glaube ich, es wird auch immer stärker so sein, weil ich glaube, das geht Hand in Hand, brauchen wir einen haptischen Ausgleich. Ich ja einschließlich auch sitze den ganzen Tag vorm Rechner. Ich habe überhaupt keinen Bezug mehr zu meiner Umwelt, weil ich irgendwie so in so einer Schleuse bin, in so einer digitalen. Und das ist auch wichtig, das sieht man zum Beispiel auch im Trendbereich. Haptische Stoffe werden wichtiger, strukturierte Stoffe werden wichtiger. Wir möchten irgendwie wieder unsere Klamotten spüren auf der Haut. Mhm. Das heißt, wir brauchen so eine Sinnlichkeit, weil uns die im Alltag fehlt, weil wir wenig mit unseren Händen irgendwie machen. Das sind halt übergreifende Trends, die sich dann in der Mode etablieren. Aber ich glaube, das ist so eben neben sich wieder zu erden. Der andere, eine macht es mit Gartenarbeit, der andere macht es dann eben im Nähen. So ein Projekt sich auch mal wirklich für ein Projekt Zeit zu nehmen und nicht wieder 1000 Parallelsachen laufen zu lassen. Und dafür ist das Nähen prädestiniert, weil du verschiedene Ebenen irgendwie hast. Von der Haptik, von der Idee, von der technischen Fertigkeit, die man dann lernen kann. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und deswegen wird DIY, glaube ich, in der Zukunft auch ein immer wichtiger Stellenwert sein. Mhm. Also nicht, weil man sich Klamotten nehmen muss, weil es keine gibt, aber als Ausgleich eben zu diesem ganzen Strukturwandel, dem wir unterworfen sind.
Was, glaube ich, auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist das Personalisieren und das Anpassen auf die sozusagen jeweilige Lebenswelt oder Anforderungen der Kundin oder des Kunden. Also das verbindende Element unserer Leser und Nutzerschaft ist sozusagen die Leidenschaft für das Nähen. Trotzdem sind es ja unglaublich unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Lebenswelten, unterschiedlichen Anforderungen. Und da bieten wir natürlich sehr viele verschiedene Themen und auch Schnittmuster für verschiedene Anlässe. Also du hast es ja vorhin erwähnt, wir haben auch Faschingskostüme im Repertoire. Wir haben dann wirklich von
der... Hättest du das mal gewusst, ne? Der muss ja wohl durchgerutscht sein.
Nee, also wirklich Faschingskostüme, aber wir bieten dann auch Couture, also wirkliche Anlassmode, die nochmal ganz andere Anforderungen hat als jetzt zum Beispiel Businessmode oder Mode für die Freizeit. Also da versuchen wir dann auch in die jeweilige sozusagen Lebenswelt einzutauchen und was muss diese Klamotte oder dieses Schnittmuster erfüllen, damit das auch funktioniert. Also uns geht es schon auch sehr stark darum, neben dem schönen Prozess des Nähens und des Hobbys eine funktionierende Klamotte am Ende zu bieten.
Ja, und eine, die auch gut aussieht dann, ne? Also das ist ja das Schöne, das habe ich, glaube ich, beim letzten Podcast auch erwähnt, dass wenn wir uns im Vorfeld mit diesem Thema beschäftigen und dann sich mal auch die Hefte nimmt, die man vielleicht sonst nicht so oft in der Hand hat, dass man sieht, dass da wirklich tolle Mode drin ist. Ja, vielleicht ist das auch so ein Grund gewesen, dass man irgendwann gesagt hat, wir heißen jetzt nicht mehr Bruder Moden, sondern wir heißen jetzt Bruder Style. Ich habe nämlich eine Seite jetzt aufgeschlagen, hier, das könnt ihr nicht sehen. Da gibt's, weil das auch, finde ich, wichtig ist zu erwähnen, nicht nur Kleidung für die Frau oder für die Kinder, sondern ich habe jetzt hier speziell einen Blouson für Männer aufgeschlagen, der auch wirklich gut aussieht. Also den würde ich auch so tragen. Ich würde mir den auch nähen, wenn ich es könnte. Die Frage ist jetzt nur, wie lange bräuchte ich? Gut, als Anfänger bin ich da wahrscheinlich komplett raus. Shana lächelt schon.
Ja, ich würde das auch nicht als dein Einstiegsprojekt werden.
reden wir da nochmal her.
Da reden wir nochmal drüber. Aber wenn man ein bisschen Näherfahrung hat, ist es, also hier ist es jetzt zum Beispiel ein 4-Punkte-Modell. 4 Punkte heißt bei uns, es ist schon ein Masterpiece, es sagt auch das Wort. Mhm. Die schlechte Nachricht zu dich, Herrenkonfektion ist auch sehr kompliziert von der Verarbeitung. Man möchte ja auch, also jetzt vielleicht nicht ein Hoodie, das ist relativ gut machbar, aber wir sind es ja auch gewöhnt, dass die Nähte am richtigen Platz sitzen, ja, dass die Schultern richtig betont werden und. Und aus dem Handwerk heraus ist es schon ein sehr komplexer Prozess und wir versuchen das natürlich dann für unsere Leserschaft auch so umzusetzen, dass man das auch an einer Haushaltsnähmaschine hinbekommt, ohne dass man jetzt ein Schneiderbock ist und da irgendwie 500 Stunden für investieren muss. Aber es wäre jetzt, glaube ich, nicht das richtige Einsteigerprojekt. Ein Blouson ist zeitlos. Ich finde, es ist ein perfektes Kleidungsstück. Ja. Aber ich würde dir vielleicht vorschlagen, vielleicht mit einem Hoodie oder mit einem
Kissen.
Ja, Hoodie ist auch cool.
Ein Hoodie, da kann man, also da ist man, wenn der die Naht ein bisschen ausrutscht, das ist nicht so körperintensiv. Ich würde nicht mit dem körperintensiven Teil
anfangen. Okay. Und das Schöne ist ja, ihr gebt ja auch dann gleich Tipps, was für Stoffe dafür genommen werden sollen und welche Utensilien ihr braucht. Das fand ich schon auch ganz spannend. Das wäre jetzt mir auch nochmal eine Frage gewesen. Wenn man sich mit Stoffen gar nicht so gut auskennt, gerade als Anfänger, gibt es noch so Stoffläden? Wirklich, oder muss ich das dann im Internet bestellen oder kriege ich das bei euch oder worauf muss ich dann da achten? Gerade wenn ich auch unterscheide zwischen 10 Euro bei einem, ich will jetzt den Namen nicht nennen, der Modekette und ich kaufe mir jetzt selber einen Stoff, weil ich weiß, der Stoff ist vielleicht nachhaltig entstanden, hat wenig Chemikalien drin. Worauf achte ich da beim Thema Stoff?
Also da kommt es tatsächlich auch sehr darauf an, was habe ich damit vor. Gerade im Kinderbereich, dafür spreche ich jetzt mal, weil das jetzt auch meine Expertise ist. Für die DOB-Kollektion würde ich dann an den Tasso übergeben. Gerade bei den Kindern achte ich schon sehr stark darauf, dass es eben schadstofffrei ist. Ja. Wir machen auch viel Service rund um zum Beispiel Textil-Labels und Zertifikate. Und wir geben Stoffempfehlungen, also wir haben ja auch immer ein Musterstück, geben aber auch weitere Empfehlungen für die Umsetzung des jeweiligen Modells. Es gibt auch Stoffläden, man kann sich aber auch oft einfach kleine so Fabric Swatches bestellen und dann abwägen, ob das passende ist.
Okay.
Ich glaube, für Qualitäten wie Sweat oder Jersey bietet sich auch der Online-Kauf an, weil da geht es hauptsächlich dann um die Farbe und das Muster. Gerade wenn es um aufwendige Abendmode geht, halte ich es schon für wichtig, dass man das auch mal angefasst hat und wirklich die Qualität prüft. Also man kann es jetzt nicht pauschal sagen. Es kommt wirklich darauf an, für wen ist es gedacht, welche Funktion muss es erfüllen. Also es ist ja auch nochmal Unterschied, wie elastisch ist das Material, gerade bei den Kindern. Die müssen sich bewegen können, die sollen ja auch nicht in ihrer Entwicklung irgendwie gehemmt werden oder eingeschränkt werden. Ja. Wie bewegen die sich? Wenn das jetzt für Babys ist und das ist noch ein Alter, wo die meisten krabbeln, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, irgendwas zu nehmen, wo die eingeschränkt sind oder das aufschrabbelt sofort. Ja. Also da machen wir uns auch Gedanken und wir sind ja auch mit unseren Teams viel im Austausch und jeder bringt da so seinen Input mit. Aber jetzt für die Endkunden, um die Frage nochmal zu beantworten, also da kann man sich auf sozusagen unsere Empfehlung verlassen. Ja. Wir geben da Angaben zur Stoffqualität. Viele haben aber, also wenn sie dann schon erfahrene Näherinnen sind, ein großes Lager zu Hause und suchen sich dann das Passende raus für ihr Projekt.
Tasso, wie viele Kleidungsstücke hast du bei dir im Schrank hängen, die von dir selbst genäht sind?
Oh, gar nicht mehr so viele, muss ich ehrlicherweise gestehen. Früher, also als ich im Studium war und mich viel stärker auch mit dem, also in meiner Ausbildung einfach auch mit dem Nähen beschäftigt habe, war bestimmt schon so 30-40%. Oh, cool. Mittlerweile sind es noch so Stücke, die ich nicht mehr opfern möchte, die ich so in meinem Schrank habe. Es sind aber noch so ein paar alte Sachen, eben Mantel. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen, habe ich mir angefangen, quasi wieder ein Hemd zu nähen. So, das ist leider noch nicht fertig geworden, das schaffe ich immer nur so in Etappen. Aber ja, dadurch, dass ich mich natürlich auch jeden Tag mit dem Thema Nähen beschäftige und ich natürlich noch andere Hobbys habe, leidet das jetzt drunter und ich würde es jetzt nicht sagen, ehrlicherweise nicht, dass jetzt irgendwie mein ganzer Schrank selbst genäht ist. Aber was bei mir vielleicht sich geändert hat, vielleicht auch zu früher, ist, ich konsumiere Mode anders. Oder wenn ich mir jetzt jetzt ein Teil kaufe, dann weiß ich, ist das dann vielleicht eher ein Bestand in meinem Kleiderschrank. Und ich bin in meiner Persönlichkeit jetzt so gefestigt, dass ich auch nicht jeden Modetrend mitspielen muss, sondern sage, okay, ich kaufe mir ein Teil, was dann vielleicht auch 10 Jahre im Schrank hängt und durch Styling oder durch neuen Input einfach auch eine lange Haltbarkeit
bekommt. Okay, das ist ein ganz schönes Stichwort eigentlich, Marc. Modekonsum und ja, unser Thema Fast Fashion. So, wir haben eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt läuft auch mal wieder von uns ein Sehtipp, ein Netflix-Tipp. Eine ganz tolle Serie oder eine Dokumentation auf Netflix, die nennt sich Buy Now. Da geht es um, ja, ich will nicht sagen Aussteiger, aber es gibt Fachleute, die in großen Konsumunternehmen gearbeitet haben und so ein bisschen Einblick geben in, ja, was hinter den Kulissen so passiert. Und da war ich auch sehr erschrocken, weil da ging es auch um das Thema Konsum von Mode. Und ich habe mir da mal ein paar Zahlen jetzt aufgeschrieben, weil das echt interessant war. Wenn man vielleicht früher davon gesprochen hat, so man macht so 2, vielleicht 3 Kollektionen im Jahr, ne, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt echt nicht so gut aus, eine Sommerkollektion, eine Winterkollektion, dann wurde in dieser Serie genannt, dass Modelabels wie beispielsweise Gap pro Jahr ca. 12.000 neue Artikel rausbringen. Bei H&M sollen es 25.000 sein, Zara 36.000 und Shein, da reden wir über mehr als 1,3 Millionen Artikel im Jahr. Das ist ja absurd. Und ihr habt beide vorhin gesagt, das wäre nicht meine Welt, weil ihr nicht in dieser Welt arbeiten wollt. Wie geht ihr mit, gerade auch als Modemacher, würde ich ja schon mal euch schon als Modemacher bezeichnen, wie geht ihr auch mit so einem Thema um und wie ist da eure Haltung auch als Magazin Burda Style? Und vielleicht vorab nochmal eine Frage, ich weiß, es sind viele Fragen auf einmal, aber ich finde, das ist so ein spannendes Thema, gerade aktuell auch wieder. Wie würdet ihr so dieses Fast Fashion überhaupt definieren? Und ist das Fast Fashion ist ja jetzt nicht eine Erfindung der letzten 10 Jahre. Das gab es ja irgendwie, ich glaube, denn seit den 60ern fing das schon so ein bisschen an. Aber was ist Fast Fashion heute im Vergleich vielleicht zu früher?
Genau, es fing, wie du so richtig sagtest, in den 60ern an. Da gab es die Prêt-à-Porter-Kollektion. Das heißt, es konnte nicht nur auf Maßarbeit angefertigt werden, sondern die Modehäuser haben gesagt, wie kann man Klamotten auf die Stange bringen, damit einfach eine größere Zielgruppe, ein größerer Kundenkreis erwirtschaftet werden kann. Und da ging es eigentlich los. Das hat sich alles relativ gut gehalten, wo man sagt, okay, man hatte 2 große Kollektionsrhythmen, Frühjahr, Sommer und eine Herbst-Winter-Kollektion, wo dann die Designer quasi ihre Sachen gezeigt haben. Und auch die bei den Modefirmen gab es halt dann den Sale. Und dann gab es halt die Klamotten für die nächste Saison. So. Ja. Jetzt hat man Kollektionsrhythmen von teilweise bei Primark, glaube ich, oder bei Shein. Jeden Tag kommt ein neues Stück in den Laden. Also das sind teilweise Kollektionsrhythmen von 18, 20, 30, 40 Kollektionsrhythmen pro Jahr. Wahnsinn. Das ist irgendwie crazy. Und das hat halt damit zu tun, ja, das Konsumverhalten hat sich eben geändert. Zu einem natürlich die günstigen Preise, das muss man so sagen. Geht auf Kosten natürlich der Produktionsbedingungen und der Materialien. Die Trends dadurch, also es ist irgendwie so ein Perpetuum mobile, es hat sich selber so angefacht. Das heißt, es ist die schnelle Kollektionsrhythmen, man musste schnell verkaufen, die Trends ändern sich schneller und die gerade auch die jüngeren Zielgruppen oder die mit diesem Konsum aufgewachsen sind, denken, oh Gott, ich muss diesen, das ist auch so ein soziales oder so ein psychologisches Phänomen, ich muss diesen schnellen Trends irgendwie gerecht werden. Eben auch gefeuert auch durch Social Media. Ich brauche für jeden Post vielleicht ein neues Oberteil. Ich habe immer irgendwie was Neues, was ich zeigen muss. Und das Tragische an der Geschichte ist, du hast davon erzählt, wie viele Millionen Produktionsteile gefertigt sind. Teilweise werden die auch nur einmal angeguckt oder angezogen. Und ich glaube, ich habe mal, wenn ich es richtig mal gelesen habe, 30% mindestens der produzierten Kleidung wird überhaupt nicht mehr angezogen. Das heißt, es landet auf Müll oder geht in so einen Recyclingprozess, der auch schon wieder ein bisschen schwierig ist. Also ich glaube, das ist eben diese schnelle Trends, auch dieses schnelle Belohnen, dass man braucht irgendwie was Schnelles, ein Erfolgserlebnis und auch dieses Fear of Missing Out, oh Gott, ich muss irgendwie dazugehören, ich brauche das jetzt, die Schnelllebigkeit. Und dadurch, dass diese Produktion halt nicht mehr im Umfeld stattfinden wie früher, ist es auch so eine psychologische Entkopplung. Das heißt, was jetzt in Bangladesch passiert, was jetzt in China passiert, für den europäischen Konsumenten ist es wahnsinnig weit weg. Und da ist auch... Es geht gerade los mit Aufklärung und wir haben ja schon alle diese ganz schlimmen Dokumentationen gesehen, was da wirklich los ist. Aber ich glaube, die eigene Verantwortung, da müsste man, glaube ich, noch mehr Aufklärungsarbeit machen, um einfach zu sehen, was hat es denn zu tun? Und da ist Nähen oder wir ein schönes Medium, weil dadurch checkt man, was bedeutet es denn, eine Bluse mal zu nähen? Wie viele Handgriffe sind nötig? Und zu überlegen, was machen Leute, die jetzt im Handel eine Bluse für 5 Euro irgendwie anbieten? Was kann es für ein Stoff sein? Wie viele Leute, wie kann man diese Handgriffe quasi mit 5 Euro entlohnen? Ein großes Fragezeichen. Und ich glaube, dadurch können wir schon durch das Thema Nähen eben auch ein bisschen bei der Aufklärungsarbeit mit beitragen. Und Nähen an sich ist ja auch Gott sei Dank auch schon eine nachhaltige Herangehensweise an diesen Konsum.
Also ich glaube, was an dem Thema wichtig ist, ist, dass das natürlich diese Konsumgeschwindigkeit durch die Unternehmen natürlich maximal gefördert wird auch, ne? Eben durch geschickte Psychologie.
Aggressive Werbung, ja, Marketing-Budgets,
die... Genau, absolut. Also glaube ich schon, dass das natürlich getriggert werden, weil die Unternehmen sind dazu da, der Unternehmenszweck ist zu verkaufen und zu wirtschaften. Das heißt also, und das zeigt ja Buy Now ja auch sehr gut, ja, wie die Unternehmen das quasi machen. Und klar, alles wird schnelllebiger, das merken wir ja in unserem Umfeld auch und natürlich auch sind die Klamotten da nicht frei. Wir haben gestern nur gesprochen, Carsten. Also bei mir war das noch, als ich groß geworden bin, habe ich die Sachen von meinen Nachbarn zum Auftragen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das Wort überhaupt noch jemand kennt. Ja, also das bedeutet eigentlich, erst war es der große Bruder drüben in der Nachbarschaft, dann war es der kleine Bruder und dann hat man bei mir geklopft, brauchst du noch? Und dann habe ich das genommen. Also nicht ausschließlich, aber für uns war total in Ordnung. Ich glaube, sowas hast du halt kaum noch, dadurch, dass das einfach so günstig ist.
Und eben das Stichwort günstig, das würde ich auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, was eben günstig ist, ist auch in der Wahrnehmung weniger wert. Ja. Also diese niedrigen Preise tragen auch dazu bei, dass sozusagen Kleidung entwertet wird. Und wie Tasso schon gesagt hat, dieser ganze Entstehungsprozess, wenn ich den zu Hause an meiner Nähmaschine vollziehe, hat das ja einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Dann habe ich richtig viel Zeit ist Geld investiert, um das fertigzustellen. Und damit habe ich einen völlig anderen Bezug zu dieser Kleidung. Und werde dementsprechend auch damit anders umgehen.
Das stimmt. Also ich sag mal so, haben wir gestern auch drüber gesprochen, wenn man sich Jacken kauft, bin ich auch jemand, der durchaus bereit ist, etwas mehr für eine Jacke. Das Problem ist einfach, dass ich sie so selten anziehe, weil sie mir fast schon zu schade ist, weil sie so teuer war, also im Winter. Und das stimmt, man hat definitiv, also einmal durch das Selbermachen sowieso einen anderen Bezug, aber auch natürlich, wenn man bereit ist, mehr Geld noch für Sachen auszugeben.
Ja, das ist so eine, ich finde, das ist so eine Zwickmühle ein bisschen. Ne? Also ich habe tatsächlich eine Winterjacke vor 10 Jahren gekauft. So, die war teuer. Also auch heute noch, kannst du sagen, die hat damals 500 Euro gekostet. Das war für mich sehr, sehr viel Geld. So, und meine Wette war einfach, naja, ich kaufe da ja hoffentlich Qualität. Das ist auch nicht immer so, aber in dem Fall war es so, ich gehe jetzt ins 10. Jahr mit dieser Winterjacke. Mhm. So, und da ist es mir dann tatsächlich auch egal, weil ich bin auch nicht so der Fashionist. Also mir ist egal, wenn jemand sagt, hast du die nicht schon letztes Jahr angehabt? Ja, habe ich letztes Jahr schon angehabt. So, von daher, die Zwickmühle finde ich nur ist so dieses... Na, ich muss eigentlich ja gar keine Qualität mehr kaufen, weil wenn die kaputt ist, für die 30 Euro, ja, dann kaufe ich mir nächste Woche eine neue. So, und das ist, da rennt man irgendwie immer wieder so einem Trend hinterher. Und ich finde, jeder muss sich so ein bisschen Gedanken machen auch mal und sich fragen, wenn ich was ganz, ganz günstig kriege und ganz, ganz günstig kaufe, dann zahlt irgendwo doch sicherlich jemand den Preis dafür.
So ist es.
Natürlich. Und letztendlich auch man selbst, weil man weiß ja auch nicht, wie sind die Qualitäten, wie sind die Stofflichkeiten, wie hoch ist die Schadstoffbelastung bei einer Kunstlederjacke oder bei einer Winterjacke, die 30 Euro kostet, weiß ich nicht, was da drin ist. Also wir wissen ja, dass diese ganzen Autoimmunkrankheiten stärker werden, Hautkrankheiten sich, also das hat auch alles, das ist alles so eng miteinander verwoben. Es soll jetzt nicht heißen, dass teure Klamotten unbedingt keine Schadstoffe haben, aber ich glaube, man muss eben ein Bewusstsein schaffen, woher kommt es, was trage ich und wie will ich für mich selber sein. Das ist ja einfach eine Entscheidung, will ich damit auch bewusster umgehen mit dem Thema Mode und Konsum.
Wie könnt ihr dazu beitragen über eure Magazine? Also holt ihr eure Leserinnen und Leser dort auch ab und informiert sie? Also ich glaube, so Stoffkunde und worauf muss ich achten, das ist ja ein Bestandteil, daraus lernt man ja automatisch. Wenn ich dann wiederum in einer besagten Kette bin, wo ich für 10 Euro vielleicht eben deinen besagten Pullover oder so bekomme, also versucht ihr da dieses Bewusstsein mitzuschaffen mit euren Möglichkeiten, die ihr da habt an der Stelle?
Ja, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist, dass wir sozusagen über Siegel aufklären und über Innovationen im Textilbereich. Also wir besuchen ja auch internationale Messen und arbeiten auch sehr stark mit unseren Handelspartnern zusammen und erfahren natürlich auch vorzeitig über Innovationen. Und es gibt wahnsinnig spannende Entwicklungen, gerade so in der Textilherstellung, was die Materialwahl betrifft. Also das wäre jetzt ein eigener Podcast wahrscheinlich, aber über recycelte Materialien bis hin zu, wie wird das Ganze gefärbt, also auch was Tasso vorhin angesprochen hat, das sind ja teilweise Schadstoffe, die den Hormonhaushalt durcheinander bringen, das reproduktive System, also das ist wirklich weitreichend teilweise in Konsequenzen auch für unsere eigene Gesundheit. Darüber klären wir natürlich auf, indem wir auch über diejenigen sprechen, die es anders machen. Ich glaube, noch ein Punkt ist, wir versuchen, so ganz extreme Negativbeispiele nicht in unseren Modestrecken zu verstylen. Das ist, glaube ich, auch Teil unserer Philosophie, dass wir schon, also gerade für die Buddha Easy kann ich jetzt auch sprechen, da haben wir auch einen Schwerpunkt, dass sozusagen die Klamotten, die wir zusätzlich zu unserer Buddha Easy Kollektion verstylen, irgendeinen nachhaltigen Ansatz haben. Und das ist auch ein breites Feld. Das wird auch sehr viel Greenwashing betrieben. Ja. Das ist schon auch jetzt so ein Trendding. Da muss man auch aufpassen. Ja. Aber es gibt eben verschiedene Kriterien, die einen Teil nachhaltig machen können. Und eins zum Beispiel ist Langlebigkeit. Also etwas, was qualitativ hochwertig produziert wird und dann eben 10, 15, 20 Jahre halten kann, das würde auch schon als nachhaltig gelten. Oder es sind eben die fairen Produktionsprozesse oder eben der Herstellungsprozess. Also da achten wir drauf. Und ich glaube, auch ganz wichtig ist, dass wir beide nicht an diesen Konsum glauben und der Meinung sind, dass unser Produkt an sich und das Hobby an sich schon nachhaltig ist.
Ja. Ich habe gelesen, ihr habt auch eine Kooperation mit dem Online-Portal Vinted gehabt oder läuft es noch?
Die läuft noch, genau, die läuft noch. Also die haben wir jetzt 2 Jahre in Folge als Beileger in unseren Aufgaben gehabt. Und ab jetzt, weil das auch so positiv und so gut angenommen wird, wird es vierteljährlich eine feste Rubrik in den Buddha Style-Ausgaben. Und da geht es jetzt tatsächlich, und das ist vielleicht auch für dich interessant, weil du vorher nach Einstiegsprojekten gefragt hast.
Ich schreibe mit.
Ja, da geht es nicht darum, mit einem Schnittmuster was komplett Neues zu erschaffen, sondern bestehende Kleidungsstücke abzuändern. Also da haben wir dann sozusagen verschiedene Ideen, wie ich aus etwas, was ich, wie du vorhin erwähnt hast, entweder vom Nachbarn übernommen habe oder über Vinted erstanden habe oder vielleicht einfach seit Jahren im Schrank habe und nicht mehr damit zufrieden bin, wie ich das aktualisieren kann. Und da gibt es unendliche Möglichkeiten, wie ich das umnähen, aufwerten, bemalen, bekleben, benähen, besticken, also das grenzenlose Möglichkeiten.
Ich da noch ein schönes Konzept finde, ist tatsächlich bei meiner Lebensgefährtin ist es so, da gibt es die Lobetaler Werkstätten, da bringt sie halt regelmäßig quasi ihre Sachen, die sie nicht mehr anzieht, hin und kauft dann dafür 3 bis 5 bis 10, 15 Euro auch wieder Sachen ein. Also es ist auch ein schöner Lifecycle. Also das, und dann, ich bin immer wieder erstaunt, wenn sie dann auch mit Sachen nach Hause kommt, was für eine Qualität die noch haben im Sinne von, da geben Leute fast neue Sachen ab. Ja. Also wo man das Gefühl hat, das ist ungetragen, ja, unfassbar.
Absolut. Und, und gerade wenn man eben nicht im Laden steht und die Auswahl zwischen 6 Größen hat, muss man auch nehmen, was da ist. Und da bietet sich es dann total an, eben umzuändern, anpassend zu machen.
Ja, genau. Absolut. Und sie sagt auch, dass das genau für sie auch die Faszination ausmacht, weil man eben sagt, die Kleidungsstücke sind eben nicht in allen Größen verfügbar, eben da teilweise eine Stunde zu verbringen und die Sachen durchzusuchen und zu sagen, ja, hier, da ist ein schönes Kleidungsstück dabei, das nehme ich mit und es ist auch noch in meiner Größe. Ja, also wenn man sich belohnen möchte, ist das auch eine Möglichkeit, sich zu belohnen. Man muss nicht immer die Sachen dann neu kaufen.
Ja, das grundsätzlich, glaube ich, ist das ein schwieriges Thema. Ne? Ich glaube, da werden wir die Uhr auch nicht mehr zurückdrehen. Das ist komplex. Ja. Gerade wenn ich mir vorstelle, auch so, ich weiß noch, Friday for Futures, da waren die jungen Menschen, die jungen Leute auf der Straße und gerade die, das kriege ich auch in meinem Umfeld mit, die dann sagen, oh, ich habe mir hier für Insta die Schuhe gekauft, aber auch nur jetzt, man fragt sich, aber und Qualität, ist mir egal, weil ich brauchte die jetzt nur mal eben für eine Woche und dann ist es okay. Da frage ich mich auch so gerade diese jungen Menschen, die schon so weit weg schon wieder davon sind, von diesem Thema Nachhaltigkeit und Konsum.
Aber die werden damit groß. Die werden damit halt groß,
glaube ich, Helene. Ja,
gut. Und ich glaube, da gibt es auch eine große Diskrepanz zwischen den Werten, von denen ich der Meinung bin, dass sie mir wichtig sind, und den Kaufentscheidungen, die ich treffe. Weil, ja, ich glaube, da priorisieren viele dann eben doch viel für wenig Geld.
Mhm. Ja, leider.
Den Schuh muss ich mir manchmal auch anziehen.
Ja, ich glaube, da kann keiner mehr frei machen. Das glaube ich auch. Ich meine, wenn man irgendwo wieder sieht, da ist was runtergesetzt oder dann. Da kann sich, glaube ich, keiner von frei machen, dann mal zuzugreifen.
Und aber auch da, wenn man sagt, okay, man konsumiert wahnsinnig viel, dann kann man auch aber doch dafür sorgen, was du auch gerade gesagt hast, okay, wie kann dieses Teil noch mein zweites Leben bekommen? Genau. Das heißt, ich schmeiße es nicht weg oder ich ziehe es einmal an und dann ist es futsch. Sondern auch im Vorfeld zum einen, welche Materialien setze ich ein, die sich dann auch wirklich recyceln lassen? Also es ist genauso in der Mode, genauso wie in der Autobranche auch. Wenn bestimmte Komponenten zusammengeschmissen werden, ist das Teil einfach nicht mehr recycelbar, weil der Prozess, die ganzen Phasen auseinanderzureißen, einfach zu schwierig ist und es macht dann, ist es dann nicht kostengünstig oder wirtschaftlich. Aber genauso zu sagen, ja, wie kann ich denn das Teil, was ich mir, oder den Überkonsum, wie kann ich den noch sinnvoll weitergeben. Und ich glaube, letztendlich, wenn wir so denken, wir bräuchten fast, um den Planeten, ist jetzt wahrscheinlich auch hochgegriffen, zu bekleiden, bräuchten wir, glaube ich, die nächsten Jahre überhaupt keine neue Bekleidung mehr herzustellen. Es ist so.
Wahnsinn. Wenn wir da das Thema so ein bisschen abschließen wollen, kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Auch in den heutigen Zeiten ist ja das Thema Charity. Also wir kommen ja auch wieder in die Jahreszeit, wo die Menschen ja wieder ein bisschen mehr daran denken, ein bisschen weniger an sich. Es geht die Weihnachtszeit, man fängt wieder an, auch mehr, ein bisschen mehr an seine Mitmenschen zu denken. Ihr habt ein ganz tolles Projekt mit der Boda Style aufgesetzt. Shana, möchtest du uns ein bisschen was davon berichten? Was ist das für ein Projekt? Kann ich da mitmachen? Für was setzt ihr euch ein? Was ist euch dabei wichtig und was war der Grundgedanke dieser Idee?
Sehr gerne. Also in der aktuellen Ausgabe, in der Boda Style 12 2024, ist nochmal ein ganz ausführlicher Bericht über alle Teilnahmebedingungen und was sozusagen mit den fertigen Teilen gemacht wird. Da kann sich jeder nochmal ganz detailliert informieren. Unter dem Motto Nähen, Helfen und Gewinnen sammeln wir dieses Jahr Frühchensets und Inkubatorendecken für Pränatalstationen. Ich glaube insgesamt für an die 200. Und unsere Leserinnen haben die Möglichkeit, sich bis 28. Februar zu beteiligen und diese Frühchensets und Inkubatorendecken selbst zu nähen und dann an Tribute to Bambi, das ist unsere sozusagen Partnerorganisation, einzuschicken.
Ja, total, total cool. Ich.
Ja, ich finde das toll, weil wir einfach als Marke und als Unternehmen und als Boda Style irgendwie euch auch der Verantwortung bewusst seid und auch der Gesellschaft was zurückgebt. Das finde ich klasse. Und das ist ja nicht dieses Jahr ins Leben gerufen, sondern diese Aktion macht ihr ja schon länger, das dritte Jahr jetzt.
Genau. Und man muss auch wirklich erwähnen, das ist nur möglich, weil wir so eine aktive Community haben. Mhm. Und weil da wirklich wahnsinnig viel Rücklauf immer kommt und unglaublich viele Einsendungen und unsere Leserschaft da sehr engagiert ist. Mhm. Und das ist wirklich auch schön zu sehen. Und wir gucken immer, wo gibt es Bedarf, was können wir sozusagen mit dem Selbstnähen auch abdecken. Genau, und sozusagen gemeinsam mit Tribute to Bambi ist dann diese Idee entstanden, weil es da wohl einen sehr, sehr großen Bedarf gibt. Und die Schnittmuster, die wir anbieten, die gibt es sowohl online, aber auch in der aktuellen Boda Style, die wurden auch zusammen mit Experten entwickelt. Also da holen wir uns dann auch wirklich Expertenrat, weil gerade für ein Krankenhaus muss so ein Teil ja auch bestimmte Bedingungen erfüllen an Waschbarkeit, welche Materialien können verwendet werden, was benötigen wirklich Frühchen in diesen ganz, ganz kleinen Größen. Und was mir auch nicht so bewusst war, ist, dass da einfach so einen Mangel gibt. Also das ist jetzt wirklich eine Lücke, die gefüllt werden muss sozusagen, weil diese Größen, also ab 32,
ey.
Also zum Vergleich, ein Neugeborenes hat in der Regel Größe 50, wenn es aus dem Krankenhaus entlassen wird. Und genau, da wird wenig hergestellt und da gibt es wirklich auch einen Bedarf.
In den Krankenhäusern. Total spannend. Ich frage mich dann, wie kommt man dann darauf, dass da so ein Bedarf ist? Weil als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, Frühchen, Wahnsinn. Aber da muss ich ja genau drauf aufpassen, wie du es gerade gesagt hast. Oh, welchen Stoff darf ich jetzt nehmen? Mir war gar nicht bewusst, dass die Frühchen da auch schon Strampler anziehen, weil die ja in diesem
Inkubator.
Da ist ja warm, ja, und dann diese Decken, die dann drüber gelegt werden, das war mir auch nicht bewusst, dass es das braucht. Wie kam das zu der Idee? War das ein Tipp von der Leserin oder?
Da haben wir uns tatsächlich mit der Tribute to Bambi Stiftung auch ausgetauscht und die sind ja, weil die sich vorwiegend um Hilfsprojekte rund um Kinder beschäftigen, da waren die schon sozusagen informiert und so ist die Idee entstanden und wir haben das sofort aufgegriffen und uns an die Entwicklung gemacht. Gerade was diese Inkubatorendecken betrifft, also es war für mich jetzt auch wirklich ein neues Thema, wie wichtig das ist, dass die Säuglinge sozusagen abgeschirmt werden von Geräuschen und Licht und dass die Entwicklung auch positiv beeinflusst.
Ja, das heißt, es reicht nicht einfach mal so ein kleines Handtuch drüber zu legen, damit sie die Helligkeit nicht so spüren, sondern das hat auch tatsächlich so einen Hintergrund, die Geräusche so ein bisschen zu dämpfen.
Genau, das dämpft auch. Das hat so einen schallisolierenden Effekt und soll natürlich dann auch gut über diesen Inkubator passen und das Schnittmuster, das jetzt entwickelt wurde, das ist auch sozusagen getestet mit verschiedenen Modellen und sollte für möglichst viele Krankenhäuser kompatibel sein.
Echt cool.
Genau, und bis 28. Februar darf eben sich jeder beteiligen, der helfen möchte.
Das gibt bestimmt noch eine Landingpage wahrscheinlich, ne? Würden wir bei LinkedIn auf jeden Fall nochmal posten.
Ja. Über bodastyle.de und wir haben auch für diese Aktion wieder ein Aktionslabel gemeinsam mit unserem Partner Dortex. Das kann man sich für 5 € erwerben und dann sozusagen als Label auf das fertige Teil anbringen. Und diese Erlöse werden auch alle gespendet. Also es ist wirklich eine reine Charity-Aktion.
Cool.
Genau. Und gemeinsam aber auch mit verschiedenen Partnern. Also das machen wir sozusagen nicht nur mit Tribute to Bambi, sondern wir haben da auch ganz starke Handelspartner mit an Bord, die unterstützen auch mit
Materialien. Super. Ich glaube, das braucht es auch, ne?
Ja, genau. Also
cool.
Ein großer Community-Effort.
Ja, finde ich super. Finde ich echt gut und unterstützenswert. Von daher, alle, die uns jetzt wieder hören, und hoffentlich sehr viel Spaß und Freude an der Folge hatten und hoffentlich auch ein bisschen was mitnehmen können. Unterstützt das, das ist eine tolle Sache. Und könnt ihr auch bei uns auf Insta und auf LinkedIn nochmal.
Aber weißt du, was ich vorhin gedacht habe?
Nein.
Ein wahnsinnig tradierter Titel, der es geschafft hat, auch alle digital neu wachsende Elemente mit aufzugreifen, mit einzubinden. Wenn ja ganz viele immer davor stehen, wie mache ich das eigentlich? Hier hat man ja... Also Vorbild, ja, Community-Gedanke, das Ganze auch digital voranzutreiben, es steht immer noch ein Printprodukt im Mittelpunkt. Das hat mich durchaus sehr beeindruckt heute, muss ich sagen.
Und auch überrascht offensichtlich.
Ja, ich weiß gar nicht. Ja, man verbindet natürlich so. Nähen verbinde ich ja mit einer analogen Tätigkeit. Das ist ja erstmal gar nicht schlimm. Ist klar, Nähmaschinen werden auch immer digitaler, das habe ich mittlerweile auch verstanden. Aber dass man dann doch das Internet sehr intensiv nutzt, also die Community, um sich auszutauschen, das hätte ich tatsächlich so nicht gedacht. Ja, weil da schon ganz andere Magazine dran gescheitert sind, die deutlich jünger im Markt unterwegs sind. Und das finde ich eben wirklich beeindruckend.
Ja, und wir haben das Glück, dass wir halt auch ein Produkt haben, was wir auch digital vertreiben können.
Genau,
das ist, glaube ich, unser Steckenpferd auch. Also es funktioniert. Und der Verlag hat sich schon, der Jahrtausendwende, also 2000, soweit ich weiß, ich bin 2002 im Verlag eingestiegen. Da gab es die Idee des Download-Schnittes schon. Das ist dann auch wirklich, waren wir, glaube ich, mit die Ersten, die diese Schnittidee, wie kann man das digitalisiert stattfinden lassen, schon vorangetrieben haben. Und das ist mittlerweile auch ein wichtiges Standbein, neben den haptischen und den Papierprodukten, quasi das digitale Geschäft auch damit betreiben zu können.
Ja, da kommt ja auch dann tatsächlich, glaube ich, Hubert Burda ins Spiel, der ja früh schon auf Digitalisierung gesetzt hat. Von daher, ich erspare mir jetzt nochmal die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Jetzt hast du es nochmal ins Spiel gebracht. Man kann die Schnittmuster auch downloaden. Da frage ich mich, auf welchem Drucker drucke ich denn das aus?
Zum einen an Haushaltsdruckern ausdrucken. Man muss dann quasi ein Sheet mal ausdrucken, um die Konfiguration zu checken, dass dann die Proportionen richtig stimmen. Und das kann man dann mit 5%, 10% oder mal so machen, dass man sagt, okay, das ist das Muster, das funktioniert jetzt. Das sind dann Einzelblätter, die man zusammenkleben kann. Mittlerweile bieten wir aber auch die Möglichkeit zu sagen, man kann eine Datei runterziehen und kann im Copyshop zum Beispiel mit einem Plotter die ausdrucken lassen, wenn man wirklich anhand der Konturen das die ganze Kleberei
damit arbeiten möchte. Da hast du nicht zu Ende gedacht. Bist du wieder bei dem Drucker zu Hause gescheitert schon gedacht?
Ich hatte eben mal einen Drucker zu Hause.
Es gibt auch Ideen zu sagen, okay, wie kann man irgendwas auf den Stoff projizieren? Das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also wenn man sagt, das geht bei einfachen Schnitten mittlerweile ganz gut, aber wenn es komplexere Schnittteile sind, dann ist ja die Technik noch ein bisschen und das Handling noch ein bisschen schwierig. Aber das ist sicherlich vielleicht auch eine Zukunft.
Ja, mega spannend.
Aber tatsächlich, das gehört auch so teilweise, haben wir schon, wir sprechen ja auch viel mit unseren Nutzerinnen, gehört auch so zum Prozess, also bei einem komplizierteren Stück, das können auch 35 Blätter sein, die man dann so aneinander puzzelt. Das ist wirklich wie so ein Puzzle und das machen dann manche aber auch ganz bewusst so als Abendbeschäftigung, bevor es losgeht.
Krass. Do it yourself.
Ja. Genau. Damit hast du alles gesagt.
Damit haben wir alles gesagt. Ja. Liebe Shana, lieber Tasso, das war echt inspirierend und sehr, sehr spannend. Das Gute ist, ihr habt noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Das heißt, wir machen jetzt noch einen kurzen Crashkurs für den Marc, damit wir vielleicht auch noch mal...
Du könntest ja
auch
mal was für mich nähen. Immer diese Einseitigkeit. Ja. Ich wende hier die Zeit für dich auf und du bist nicht zufrieden.
Das klären wir später.
Wir klaffen gerade Wunden auf.
Ja, genau. Also ganz, ganz lieben Dank. Das war wirklich toll. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, von meiner Seite auch ganz, ganz vielen lieben Dank.
Und denkt immer dran.
Print is not dead.